Ostern ist vorbei. Und nun? Mir fällt jedes Jahr wieder auf, dass wir Ostern anfangen zu dekorieren, bevor Ostern ist, und nach Ostern oft schnell alles wieder wegräumen. Eigentlich müsste es doch so sein, ich weiß gar nicht, ob das von der Tradition nicht eigentlich auch andersherum ist, dass wir am Ostern anfangen, die Ostereier und die Dekoration rauszuhängen. Die Ostereier als Symbol für neues Leben, für die Auferstehung, für die Lebenshoffnung, die wir durch Ostern bekommen. Aber ganz ehrlich, bei mir ist es ganz genauso. Ich habe am Ostermontag schon ganz schnell den ersten Osterstrauch wieder weggeräumt, weil der schon überhaupt nicht mehr gut aussah und verwelkt war, weil ich ihn eigentlich ja im Endeffekt zu früh hingestellt habe. So ist das bei uns ganz oft, dass wir ja die Dekorationen zuvor hinstellen und dann verschwinden die Symbole für Ostern danach schnell wieder in den Kisten und in den Kellern. Wie ist das mit unserer Auferstehungshoffnung? Ich hoffe, darauf finden wir ganz schnell eine klare Antwort, die dann Nein heißt, dass wir sie nicht so schnell wieder in unseren Keller verstecken. Aber trotzdem weiß ich genauso realistisch, dass in unserem Alltag immer wieder diese Momente kommen, wo wir uns fragen, wo ist er denn, dieser Auferstandene? Wo ist er denn zu finden? Er, der Wunder tun kann, der uns in unseren Nöten sieht und in unserem Leben begleitet. Unser Predigttext erwischt einige der Jünger genau in so einem Moment, in einem Tiefpunkt ihres Lebens. Und die Begegnung mit dem Auferstandenen kann hier eine neue Perspektive schenken. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14 vor. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Und sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, »Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« Er aber sagte zu ihnen, »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen.« Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Ostern ist vorbei. Und nun? Das Vertrauen von den Jüngern war komplett umgeworfen. Sie mussten sich neu orientieren, sie mussten neu lernen, ihre Lebensstände zu sortieren, sich neue Aufgaben zu suchen und diese erschütternde Nachricht des Todes Jesu verarbeiten. Dass das überhaupt möglich war, dass ihr Jesus, ihr Anführer, ihr Lehrer, ihr Freund, der Sohn Gottes, ja, ihr Gott, dass das möglich war, dass der sterben konnte, das mussten sie verarbeiten. Unabhängig davon, dass Jesus später wieder auferstanden ist, hat diese Tatsache sie so erschüttert und ernüchtert, dass sie einen ganz neuen Weg finden mussten, hier weiterzuarbeiten oder weiterzuleben. Wir können uns das so vorstellen, wie das ist, wenn wir einen ganz schlimmen Unfall haben. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere tatsächlich schon einmal mit einem Unfall konfrontiert war. Und dann am Ende kommen wir vielleicht doch mit ein wenigen paar Kratzern davon oder vielleicht noch einem Knochenbruch oder zumindest verhältnismäßig gering. Und trotzdem erschüttert einen so ein Ereignis einen zutiefst. Diese Konfrontation, dass es möglich ist, dass es uns trifft, dass es möglich ist, dass wir vielleicht sogar sterben, das wirft einen komplett aus der Bahn. Das haut einen um. Da muss man sich danach wieder neu finden und orientieren. Wie viel mehr muss das den Jüngern so ergangen sein, die wirklich alles auf diese eine Karte Jesus gesetzt haben, die ihren Gott in Jesus gefunden haben, ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben, alles stehen und liegen gelassen haben, ihr Leben so, wie sie es vorher gelebt haben und 3 Jahre lang täglich mit diesem Jesus unterwegs waren. Und dann stirbt er vor ihren Augen. Das muss sie komplett umgehauen haben in ihrer ganzen Verfassung. Und dann kommen diese verwirrenden Begegnungen mit dem Auferstandenen. Er lebt wieder. Das muss man erst einmal verarbeiten. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Das ist doch nur Gott möglich. Das heißt ja, dass er wirklich Gott gewesen ist. Jesus begegnet den Jüngern. Erst den Frauen und dann 2-mal einer Gruppe von Jüngern in Jerusalem. Und sie sortieren sich ganz neu. Sie versuchen, das zu verstehen, was sie hier erleben. Jesus hat sie vorbereitet mit vielen Worten, aber ganz ehrlich, bis zu diesen dunklen Stunden am Karfreitag hatten sie überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und nun beauftragt Jesus die Jünger bei ihrer ersten Begegnung mit dem Auferstandenen. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch, gibt er seinen Jüngern mit auf den Weg in Johannes 20, Vers 21. Und trotzdem ist er nicht mehr so da, wie sie es vorher erlebt haben. Er begleitet sie nicht mehr jeden Tag. Er sagt ihnen nicht, wo sie als nächstes hingehen sollen. Er geht nicht mit, er ist nicht mehr zu sehen. Nur 2-mal, ein paar Minuten, sind sie ihm begegnet. Nun, fast 2 Wochen später, haben die Jünger angefangen, sich neu zu orientieren. Sie haben getrennte Wege gegangen. Und irgendwie befinden sie sich in so einer gewissen Leere, in so ein Loch, in das man reinfällt, nachdem man eine gute Zeit erlebt hat und dann eine Ernüchterung eintritt. Und trotzdem merkt man, es muss weitergehen. Es ist zwar dunkel und wir wissen nicht genau wie, aber irgendwie muss es weitergehen. Und die Jünger tun genau das, was sie vorher gemacht haben, was sie schon immer gemacht haben. Sie gehen ihren alten Berufen nach. Sie müssen sich ja auch versorgen, sie müssen sich ja um sich kümmern. Und so gehen sie fischen. Eine Gruppe von junger Berufskollegen von mir, also ein paar Pastoren, haben das vor 1 oder 2 Jahren auch mal gemacht. 6, 7 junge Pastoren, die gemeinsam angeln gegangen sind. Das war so ein Männerding, so was ganz Besonderes. Die haben das ordentlich auf Facebook dokumentiert, sodass man Fotos sehen könnte. Aber was Petrus und seine Jünger hier machen, das ist nicht so ein Männerding, sondern das ist existenzieller Alltag. Die kümmern sich um ihr Leben, um das, was sie versorgt. Die kehren zurück dahin in die Aufgaben, die sie immer getan haben. Die machen hier kein Highlight, die machen nichts Besonderes, sondern sie finden den Rhythmus ihres Alltages wieder. Sie entdecken ihren Alltag, das Alltagsgeschäft. Sie kehren zurück in alte Zeiten. Und das gibt Halt und Struktur. Das lässt die Jünger nicht sinnlos vor ihren Häusern rumsitzen und warten oder überlegen, was denn jetzt als nächstes ansteht. Ich liebe die Ferien und jetzt die Osterzeit, die gerade hinter uns liegt. Aber ich merke auch, dass so eine freie Zeit, die man hat, immer auch neues Reibungspotenzial oder irgendwie ja, Unsicherheiten mit sich bringt. Ich muss mich mit Christian wieder ganz neu organisieren. Wir müssen uns absprechen, wer für was verantwortlich ist, wer macht was und wann, wofür ist man verantwortlich, was versteht man unter Ausschlafen und wer hat das größere Recht darauf. Wie angenehm ist das, wenn man mal so in den Tag hineinleben kann? Und wie frustrierend ist das dann manchmal, am Abend auf dem Sofa zu sitzen und zu merken, meine Höchstleistung war, dass 3 Kinder gebadet und angezogen sind und ein Müllbeutel in den Keller begleitet wurde. Ja, solche Auszeiten wie die Ferien, der Urlaub sind total wichtig. Aber gleichzeitig brauchen wir auch unseren Alltag. Wir brauchen das. Und selbst wenn wir immer Urlaub hätten, hätte der Urlaub irgendwann einen Alltag. Es würde alltäglich werden. So schwer es uns auch fällt, einen Wecker wieder wochentags auf 6:20 Uhr zu stellen, so wohltuend ist es, wenn man morgens aufsteht und eigentlich jeder Handgriff sitzt. Wenn man weiß, wer welche Aufgabe für die Kinder hat, wo sie hingebracht werden sollen und die anfallenden Aufgaben in den Tagesrhythmus wieder neu einzusortieren. Und dann am Abend einen produktiven Arbeitsalltag hinter sich zu haben. Ja, das tut gut, wenn wir etwas geschafft haben. Wenn wir wissen, wie es funktioniert. Ganz egal, wie unsere Situationen drumherum sind, so ein Alltag findet sich immer wieder ein. Wenn man eine neue Arbeit hat, findet man ihn neu. Wenn man in den Ruhestand geht, findet man ihn neu. Wir finden eine Routine oder wir brauchen auch eine Routine, ein Gefühl von Alltag, der sich nach und nach wieder einschleicht. So sind wir Menschen gestrickt. Und das erleichtert es uns auch, wenn wir Dinge gewöhnlich wieder tun. So geht es auch unserer Frömmigkeit, so geht es auch unserem Glauben an Gott. So geht es auf der Arbeit, so geht es mit den Kindern zu Hause, im Ruhestand oder auch im Ehrenamt. Die Frage ist, was macht unser Glaube in dieser Zeit? Wie läuft er? Wie funktioniert er? Die Jünger hier in unserem Predigttext stellen sich um. Auf diesen, von diesem, dieser vollzeitlichen Jüngerschaftsschule, die hinter ihnen liegt, einem Dienst für den Herrn und mit dem Herrn zu einem, ich weiß noch nicht genau, wohin es mit mir, mit meinem Glauben, meinem Zweifeln und meiner Hoffnung geht. Sie müssen erstmal einen neuen Alltag finden und dann tun sie das, was sie schon immer getan haben, egal mit wie viel Erfolg. Welchen Platz Gott dabei spielt, das wird sich zeigen, das wird sich herausstellen, wie es dann weitergeht auch. Und so versuchen die Jünger nun, ihre Fische zu fangen. Wir wissen nicht, ob sie aus der Übung sind. Vielleicht sind sie auch mit Jesus immer wieder Fische fangen gegangen, weil irgendwo von müssen sie ja gelebt haben. Auf jeden Fall läuft es nicht gut. Sowas gibt es in unserem Alltag, auch im Urlaub, immer wieder. Gute und schlechte Tage. Und dieser scheint einer von den schlechten zu sein. Kein Fisch geht ins Netz. Aus den Berichten aus dem Markus-Evangelium müssen wir ganz klar sagen, das kannten die Jünger ja schon. Das ist ihnen ja schon mal passiert. Kein Fisch in den Netzen. Es ist ihnen wahrscheinlich immer wieder passiert. So ist das Leben als Fischer. Man hat nicht immer Erfolg. So ist aber auch das Leben von uns heute. Wir haben nicht immer Erfolg. Und dann kommt da so ein Fremder. Es ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Der stößt sie mit der Nase ganz genau auf ihr Versagen. Habt ihr eine Zukost? Habt ihr eine Beilage? So ist dieses Wort hier, was hier für Fisch steht. Oder was hier für Essen steht. Ne, Fisch. Eine Beilage zum Brot. Und ihre ernüchternde Antwort ist ganz klar, nein. Sie haben nichts. Sie haben versagt. Sie haben die ganze Nacht umsonst gefischt. Und dieser Fremde fordert sie auf, ihre Netze noch einmal auszuwerfen. Und zwar auf der rechten Seite. Und hier muss ich sagen, ich staune wirklich über die Jünger. Sie können nicht so frustriert gewesen sein, denke ich mir zumindest. Weil was ist das für ein Vorschlag? Mal ganz ehrlich. Sie haben eine ganze Nacht nicht geschlafen. Sie haben auf dem Boot gesessen und gefischt und waren erfolglos in ihrer Arbeit. Und dann kommt da ein Fremder und sagt, werft das Netz doch mal auf der rechten Seite aus. Ich würde diesem Fremden wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Ob das Fischernetz rechts oder links ausgeworfen wird, ist den Fischen ziemlich egal. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass Jesus das gesagt hat. Selbst wenn sie ihn nicht erkannt haben. Aber es war Jesus, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Rational, komplett verrückt. Vollkommen abwegig, so eine Idee. Egal wie leer oder eingefahren unser Alltag auch sein mag, es gibt aber immer eine andere Seite. Und genau die zeigt dieser Fremde den Jüngern. Es gibt immer auch noch Gott in unseren Situationen. Die Jünger haben erfolglos versucht, Fische zu fangen. Eigentlich war das ja gar nicht ihre Aufgabe. In dem Kapitel davor hat Jesus ihnen ganz klar gesagt, so wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch zu den Menschen. Und nun sind diese Menschen Fischer auf dem Boot und versuchen Fische zu fangen. Sie stehen auf dem Wasser und sie wissen eigentlich nicht, wie sie das mit den Menschen, mit Gott und noch nicht mal das mit den Fischen tun sollen. Obwohl die Jünger eine ganz besondere Berufung von Gott haben, gehen sie zunächst in ihren Alltag zurück, obwohl Gott sie ganz genau gerufen hat. Wir hören oder lesen auch nichts von einer intensiven Gebets- oder Fastenzeit oder nach einem Fragen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wir sehen nur das Ergebnis. Sie gehen auf das Boot und versuchen, Fische zu fangen. Und trotzdem sind sie offen für eine Begegnung mit Gott. Denn sie lassen sich ansprechen. Sie lassen sich ansprechen von diesem Fremden und sie hören, was Gott sagt. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Was hören wir, wenn wir die Menschen um uns herum reden hören? Die Jünger leben in der Offenheit Gott gegenüber, sodass sie nicht einmal wissen müssen, dass Gott zu ihnen spricht oder Jesus zu ihnen spricht, um auf ihn zu hören. Ich weiß nicht, wie Gott zu euch im Alltag spricht, wie er euch begegnet, ob er euch begegnet, ob ihr es merkt, dass Gott dabei ist, dass Gott uns sieht, uns wahrnimmt, in welchen Herausforderungen wir gerade stecken. Vielleicht sind es ungefaltete Wäscheberge, ein herausforderndes Projekt auf der Arbeit, ein Streit mit der Familie oder vielleicht die vielen Kleinigkeiten, die in der Summe so viel sind, dass wir kaum zu tragen sind. Wenn ich in solchen Situationen war, hat mir oft jemand gesagt, dass es diese andere Seite gibt. Diese andere Seite, auf die ich mein Netz auswerfen könnte. Diese andere Seite, die trotz allem Schweren noch Gutes bereithält, die Grund zur Dankbarkeit gibt. Oft ist es mein Ehemann, der mein Stöhnen hört und fragt, ob ich vielleicht einen Kaffee brauche, der mit mir Fragen durchdiskutiert und dadurch Entwirrungen in meine Gedanken bringt. Immer wieder ist es auch eine Freundin, die mir aufzeigt, was ich in meinem Leben alles schon geschafft habe. Oder es ist tatsächlich eine fremde Person, die durch einen freundlichen Kommentar an der Supermarktkasse zeigt, was für tolle Kinder man hat und dass sie trotzdem, trotz des vielen Stresses, auch immer wieder Freude bringen. Oder vielleicht seid auch ihr es manchmal, die ihr hier sitzt, durch ein freundliches Wort oder durch die Zusage des Gebets, die Mut machen, schwierige Aufgaben anzugehen. Nicht immer erkenne ich in den vielen Dingen oder in den Leuten, die mir diese gute, diese andere Seite zeigen, die mich darauf hinweisen in schwierigen Situationen. Nicht immer erkenne ich Gott darin. Nicht immer lasse ich mir diese andere Seite zeigen. Manchmal suhlt man sich auch ganz gerne in Selbstmitleid oder in schwierigen Situationen und stöhnt darüber. Aber es gibt diese andere Seite. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf dürfen wir uns ausstrecken, denn Gott hat es uns zugesagt. Er ist dabei, er lässt uns nicht im Stich, er geht mit, wenn es am schwierigsten ist. Er lässt uns nicht alleine, wenn alle anderen uns alleine lassen. Darauf müssen wir oder dürfen wir immer wieder vertrauen. Lasst uns versuchen, diesen Blick zu finden auf diese andere Seite. Den Blick darauf richten und vielleicht ist es manchmal auch komplett unsinnig, was auf dieser anderen Seite zu finden ist. Eine komplett unsinnige Antwort oder ein komplett unsinniges Wagnis, das unser Netz auf der anderen Seite nochmal auszuwerfen ist. Aber auf dieser anderen Seite, das ist manchmal die Seite, auf der Gott ist. Und wenn Gott es uns sagt, dann können wir auch manchmal diese unsinnigen Dinge tun. Nicht alles macht Sinn, aber Gott hat die Möglichkeit, Dinge zu verändern, auf die wir vielleicht gar nicht mehr zu hoffen gewagt haben. Manche Veränderungen oder die meisten Veränderungen, zumindest in meinem Leben, in der Erfahrung, finden nicht ganz so schnell statt wie bei diesem Fischfang. Ausgeworfen und schon ist das ganze Netz voll. Aber Gott ist es trotzdem möglich, Dinge zu verändern, Beziehungen zu erneuern, Krankheiten zu heilen und Wunder zu tun. Die Jünger werfen das Netz aus und merken Sofort ist das ganze Netz voll. So voll, dass sie es nicht mehr an Bord ziehen können. Sie sind voller Staunen. Und vielleicht denkt der ein oder andere, ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es gut gemacht. Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben es geschafft. Sie haben ihren Beitrag geleistet. Und jetzt wird diese Arbeit belohnt. Nur der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, erkannte in diesem Wunder den Auferstandenen. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir erkennen Jesus unterschiedlich und wir reagieren komplett unterschiedlich. Der geliebte Jünger sieht es, erkennt es und glaubt es. Und Simon Petrus springt ins Wasser. Der reagiert, der handelt. Auch eigentlich wieder unlogisch, er zieht sich vorher an, bevor er ins Wasser steht. Wir würden es wahrscheinlich andersrum machen. Aber dahinter steckt Respekt. So unbekleidet kann er doch nicht vor seinen Herrn kommen. Und er schmeißt sich ins Wasser, obwohl sie nur 200 Ellen entfernt sind. Das sind noch nicht mal 100 Meter. Spätestens beim gemeinsamen Essen erkennen ihn dann alle anwesenden Jünger. Sie wissen das, ganz tief innen drin. Das ist ihr Herr. Sie erkennen ihn, obwohl er anscheinend nicht so aussieht, wie sie ihn vorher kannten. Sonst hätten sie ihn ja auf Anhieb erkennen müssen. Und sie sind trotzdem noch ein bisschen unsicher. Und doch wissen sie es. Keiner traut sich, danach zu fragen. Es scheint rational nicht so ganz erklärbar zu sein, was hier passiert. Aber im Herzen, da wissen sie es. Ich finde, dass das eine unglaublich gute Beschreibung ist für den Glauben überhaupt. Wenn wir diskutieren mit Menschen, die nicht an Gott glauben, dann ist es so schwer. Man kann das nicht beweisen. Aber es ist dieses Glauben, dieser Glauben, dieses Wissen. Wenn ich mit unserem Nachbarn über Dinge stoße, die ich in meinem oder rede, die ich in meinem Leben erlebe, dann könnte ich manche Dinge vielleicht als Zufall beschreiben oder dass man einen glücklichen Moment abgepasst hat. Oder, ihr kennt es ja bestimmt, aber ich bin mir ganz sicher, dass Gott mir geholfen hat. Und ich sage das dann auch so. Mein Nachbar denkt es wahrscheinlich ganz anders. Das ist auch in Ordnung, das darf er gerne so denken. Als die Jünger an Land kommen, sehen sie, dass dort bereits ein Feuer mit Fischen und Broten bereit ist. Jesus hat bereits für seine Jünger gesorgt und trotzdem fordert er sie auf, dass sie das mitbringen, was sie erreicht haben, dass sie das beisteuern, was sie beisteuern kann. Das ist wichtig. Jesus schätzt uns wert mit den Begabungen, mit den Dingen, die wir mitbringen, die wir beisteuern können. Und er freut sich über unseren Beitrag. Aber trotzdem ist es Jesus, der uns versorgt. Beim gemeinsamen Essen und Teilen gibt es keinen Zweifel darüber. Die Jünger wissen, Jesus ist bei ihnen. Er lässt sie nicht im Stich. Obwohl er am Ufer stand und ihr Versagen gesehen hat. Das Verhältnis ist ganz anders zu diesem auferstandenen Jesus, als zu dem Jesus, den sie vorher täglich bei sich gesehen haben. Die Jünger sind sich immer noch unsicher und sie haben ihre Fragen und zugleich diese tiefe Gewissheit. Unter diesen Voraussetzungen können sie sich dann ganz neu senden lassen. Aber das ist ein anderes Kapitel der Jünger und auch der Gemeinde Jesu. Zunächst einmal genießen sie diese Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Gott begleitet sie auch in ihrem Alltag. Und auch hier zählt zumindest für Gott nicht das, was wir leisten, was wir vollbringen oder wo unser Leben gelingt. Zwar haben die Jünger das Netz noch einmal ausgeworfen, aber die Fische konnten sie nur fangen, weil Jesus sie beauftragt hat. Nicht, weil sie so gute Fischer sind. Das haben sie ja die ganze Nacht bewiesen. Jesus schenkt nicht nur das Nötigste, sondern er schenkt uns die ganze Fülle. So viel, dass sie selbst mit vereinten Kräften das Netz nicht an Bord holen können. Was zählt, ist dabei aber nicht die Leistung der Jünger, sondern die Gegenwart des Auferstandenen in unserem Leben. Nicht immer werden wir ihn erkennen, aber immer wieder gibt es diese Momente. Und wir dürfen uns manchmal diesen Blick zeigen lassen, von unseren Geschwistern, von unseren Freunden, von der Bibel. Nicht immer erkennen wir ihn, aber immer wieder gibt es Momente, in denen es uns dann vollkommen klar ist. Rational, nicht zu beweisen, aber trotzdem klar. Jesus ist da und er begleitet uns auch in unserem Alltag. Das hat er versprochen und genau da sollten wir ihn immer wieder finden und wahrnehmen. Das wünsche ich uns, dass wir das gemeinsam entdecken, uns gemeinsam auf den Weg dafür machen. Das ist die Osterhoffnung, die uns auch begleitet, wenn alle Eier wieder im Keller verstaut sind. Das ist die Osterhoffnung, die uns scheint, selbst wenn wir die Nächte wach liegen oder auf Booten sitzen und Netze auswerfen. Wenn wir völlige Leere empfinden, wenn wir versagen. Jesus ist da. Er lebt seit Ostern im Geist bei uns weiter. Manchmal begegnet er uns durch den Fremden. Manchmal durch einen vielleicht völlig sinnlos erscheinenden Gedanken. Manchmal schenkt er uns die ganze Fülle. Und manchmal ist er einfach nur da und begleitet uns in der Stille und trägt uns. Amen.